erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, nach dem derben Einbruch bei der Europa- und der Bremen-Wahl wollte die SPD eigentlich in Ruhe über Grundsatzfragen nachdenken und ihr Profil schärfen. Eine Personaldebatte sollte auf jeden Fall vermieden werden. Doch genau die ist voll entbrannt. Losgetreten von Partei- und Fraktionschefin Nahles, als sie überraschend am Montag ankündigte, die Wahl zum Fraktionsvorsitz auf nächste Woche Dienstag vorzuziehen. Ein Gegenkandidat hat sich bislang nicht aus der Deckung gewagt. Heute traf sich die SPD-Fraktion zu einer Sondersitzung. Christian Feld.
Es gibt diese Tage, an denen das Vergnügen sehr ungerecht verteilt ist. Während die Reichstagsbesucher ihren Platz an der Sonne genießen, sucht eine Etage tiefer die SPD den Weg aus dem Tal der Tränen. In Teilen der Partei ist der Unmut groß, seit Andrea Nahles die Abstimmung über den Fraktionsvorsitz vorgezogen hat.
Ich kann das zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht nachvollziehen. Wir hätten im September eine Wahl gehabt, des ganzen Fraktionsvorstandes. Und für mich ist das kein Zeichen von Führungsstärke, wenn man jetzt sozusagen sagt, innerhalb von einer Woche will ich jetzt mal die Vertrauensfrage quasi gestellt haben. Ich hätte es so nicht getan.
Am Mittag hatten sich die Genossen aus Nordrhein-Westfalen getroffen, eine Hochburg der Nahles-Kritiker. Würden Sie die vorgezogene Abstimmung noch verhindern können? Kein Wort von Achim Post, dem Ambitionen nachgesagt werden, Nahles an der Fraktionsspitze zu beerben. Kein Kommentar auch von Nahles Vorgänger als Parteichef Martin Schulz. Will er Fraktionschef werden? Am frühen Nachmittag wird eine persönliche Erklärung öffentlich. Nein, er werde nicht kandidieren. Und nein, er habe nicht aus einem vertraulichen Gespräch mit Nahles geplaudert. Er nicht. Am Nachmittag. Auf der Fraktionsebene wird es voll, eine Besuchergruppe aus Hamburg. Der Beginn der Fraktionssitzung verzögert sich derweil. Eigentlich ist die für 15 Uhr angesetzt. Doch los geht es mit einer Stunde Verspätung. Von Andrea Nahles weiterhin kaum Bilder, auch kein Statement vorher. Sehr ungewöhnlich das alles. Der Unmut bei den Kritikern bleibt.
Ich gehe davon aus, dass es zur Abstimmung kommt, dass also wir wahrscheinlich nächste Woche Dienstag über den Fraktionsvorsitz entscheiden müssen.
Und das heißt für Sie?
Also für mich ist derzeit nicht vorstellbar, der Fraktionsvorsitzenden mein Vertrauen auszusprechen.
Wie gut, dass die SPD vorbereitet ist. Es wird eine lange Sitzung, an der nur die Abgeordneten selbst teilnehmen dürfen. Nach fast 5 Stunden kein Gegenkandidat zu Nahles in Sicht.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele, die im Hintergrund auch mit der Presse sagen, Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende. Gleichzeitig ist aber auch niemand bereit zu kandidieren. Das finde ich persönlich feige. Daher ist es richtig, dass Andrea Nahles jetzt die Machtfrage gestellt hat.
Nach Ende der Sitzung will sich niemand äußern. Am Dienstag sehen Sie sich alle wieder, genau hier.
Seit Monaten gehen freitags Hunderttausende von Schülerinnen und Schülern auf die Straße, um für ein besseres Klima zu demonstrieren. Anfangs noch von vielen Politikern belächelt, breitet sich der Protest der jungen Menschen für eine bessere Zukunft immer weiter aus. Und auch die Ergebnisse der Europawahl hätten den Politikern eigentlich signalisieren müssen, wie sehr sich die Menschen um das Klima sorgen. Der Klimaschutz, also ein Top-Thema. Aber hat die Bundesregierung überhaupt den Wunsch nach mehr Klimaschutz in der Bevölkerung verstanden? Beim Klimakabinett kamen heute zwar viele Vorschläge auf den Tisch, aber nichts Konkretes heraus. Ob Deutschland seine Klimaziele schafft, ist weiterhin fraglich. Kilian Pfeffer.
Mehr als 13 Millionen Menschen haben inzwischen das Anti-CDU-Video des YouTubers Rezo gesehen. Darin wirft er der Regierung unter anderem Versagen in der Klimapolitik vor. Die steht wegen drohender Strafzahlungen sowieso unter Druck. Das sogenannte Klimakabinett hat heute erstmals konkrete Maßnahmen diskutiert. Das Bauministerium schlägt beispielsweise vor, dass die energetische Gebäudesanierung künftig von der Steuer abgesetzt werden kann. Das Verkehrsministerium will Elektroautos stärker fördern als bisher. Die jeweiligen Vorschläge sollen nun geprüft werden.
Dieser Prozess wird jetzt weitergehen. Wir werden bewerten, wie viel CO2 bringt die einzelne Maßnahme. Gibt es Wechselwirkungen untereinander? Wie bringen wir das jetzt alles auf den Weg? Um mehr ging es heute noch nicht.
Der eigentliche Streitpunkt aber blieb ausgespart. Schulze will per Gesetz festlegen, wie stark andere Ressorts ihren Treibhausgasausstoß verringern müssen und was es sie kostet, wenn ihnen das nicht gelingt. Solche verbindlichen Vorgaben wollen auch Umweltverbände.
Die freiwilligen Anreizmechanismen reichen nicht mehr. Es ist doch klar, die Klimakrise ist hier in Deutschland angekommen. Und wir müssen, um den jungen Menschen eine Perspektive zu geben, einen Mix haben aus verbindlichen Leitplanken und Anreizmechanismen.
Das Ziel ist klar. Um 55% will die Bundesregierung den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 reduzieren. Verglichen mit 1990 und bis zum Jahr 2030.
Dies muss im Einklang mit der Wirtschaft geschehen. Wir wollen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland bleiben. Und wir wollen sogar, dass durch den Klimaschutz neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen.
Von verbindlichen Vorgaben und Kürzungen beim Nichterreichen der Ziele hielt der Wirtschaftsminister bislang wenig. Im September will die Bundesregierung über mehrere Gesetze und Maßnahmen entscheiden. Offen ist noch, wie viel das dann für den Klimaschutz bringen wird.
Ja, und die Autorin des Stückes war natürlich Fabienne von der Ess. Fast zwei Jahre hat der Sonderermittler Robert Mueller untersucht, ob das Wahlkampfteam von Donald Trump geheime Absprachen mit Vertretern Russlands traf und ob der Präsident die Justizermittlungen behinderte. Als Mueller Ende März dann seinen Abschlussbericht veröffentlichte, sahen sich viele in ihrer Kritik am Präsidenten bestätigt. So mancher hätte sich aber noch mehr Stoff gegen den Präsidenten gewünscht. So wurde der heutige Auftritt Mallers mit Spannung erwartet. Würde er noch einmal nachlegen und auch bereit sein, seine Untersuchungsergebnisse vor dem amerikanischen Kongress zu erklären? Stefan Niemann.
Verschwiegenheit gehört zu den wichtigsten Tugenden von FBI-Sonderermittlern. Umso ungewöhnlicher ist Robert Mueller's Entschluss, heute eine öffentliche Stellungnahme abzugeben, rund 8 Wochen, nachdem er seinen Bericht zur sogenannten Russland-Affäre und mutmaßlicher Justizbehinderung vorgelegt hatte. Im Kern widerspricht der Sonderermittler dem US-Präsidenten in einem wichtigen Punkt. Trump hatte wiederholt behauptet, Mueller's Bericht habe ihn von dem Vorwurf der Justizbehinderung vollständig entlastet. Wenn wir mit Zuversicht hätten sagen können, dass der Präsident keine Straftat begangen hat, hätten wir dies genauso gesagt. Wir haben gerade nicht entschieden, ob der Präsident eine Straftat begangen hat. Mueller bleibt dabei. Es gab konkrete Hinweise auf Versuche des Präsidenten, die Ermittlungen zu beeinflussen, zu behindern oder gar zu beenden. Es sei jedoch gängige Praxis im Justizministerium, dass man einen amtierenden Präsidenten nicht anklagen dürfe. Das sei verfassungswidrig. Schon kurz darauf die Reaktion des Präsidenten. Trump twittert seine Sicht der Dinge. Keine Veränderungen gegenüber dem Mueller-Bericht. Es gab nur unzureichende Beweise und dann gilt eine Person in unserem Land als unschuldig. Der Fall ist abgeschlossen. Danke.
Und wir fragen nach bei Stefan Niemann in Washington. Wie ist denn dieser Auftritt von Mueller einzuordnen?
Na, der war bemerkenswert in vielerlei Hinsicht. Zunächst mal, dass wir den Mann überhaupt haben sprechen hören. 2 Jahre hatte er ermittelt, kein Wort von ihm, kein Auftritt. Der Bericht war ja schon vor 8 Wochen zumindest teilveröffentlicht worden. Und dass er uns jetzt noch überhaupt mit einem Auftritt überrascht, damit haben eben viele nicht gerechnet. Dann hat er aber eigentlich in der Substanz gar nicht viel Neues gesagt. Er wollte nur einfach nochmal dem Präsidenten widersprechen, der sich ja durch die Mueller-Ermittlungen sozusagen reingewaschen fühlte von dem Vorwurf, die Justiz behindert zu haben. Dem hat Mueller, wie wir gerade gehört haben, massiv widersprochen. Dann hat er aber auch gesagt, vor Kongressausschüssen wolle er nicht auch noch ausraten. Das sei gar nicht nötig. Und er wolle sich jetzt ins Privatleben zurückziehen, sprach's und verschwand. Also insofern ein wirklich bemerkenswerter und sehr kurzer Auftritt hier in Washington.
Der Mueller-Report liefert ja konkrete Indizien dafür, dass der Präsident die Ermittlungen zu den Russland-Kontakten in möglicherweise strafbarer Weise zu torpedieren versucht hatte. Warum hat Mueller das nicht deutlich angesprochen?
Na, weil er der Auffassung ist, dass alles drinsteht in dem ja über 400 Seiten starken Bericht, den er vorgelegt hat. Der ist zwar in Teilen nur geschwärzt veröffentlicht worden, aber daraus ging ja schon hervor, dass Trump ganz offensichtlich versucht hat, die Ermittlungen zu behindern. Unter Umständen nur vor Justizbehinderung verschont blieb, weil seine Mitarbeiter sich geweigert haben, seine Anweisungen auszuführen. Also insofern steckt da schon viel Stoff drin und Mueller wollte das offenbar nicht alles noch einmal wiederholen. Er wirkte aber ein bisschen frustriert, so nach dem Motto, lest doch mal, was ich da geschrieben habe. Der Ball liegt doch eindeutig aus Sicht Mueller im Kongress. Jetzt erst der Auffassung, die Politik müsse nun entscheiden, ob Präsident Trump die Justiz behindert habe und wie nun damit umzugehen sei.
Nun versucht ja Donald Trump, die Russland-Affäre für abgeschlossen zu erklären. Ist das tatsächlich der Fall? Ist der Fall damit beendet?
Das werden die Demokraten entscheiden. Bei Trump ist es eindeutig Wunschdenken. Er spricht ja seit Monaten von einer Hexenjagd, fühlt sich als politisch Verfolgter, sagt, da sei nichts dran und fühlt sich eben seit Veröffentlichung oder Teilveröffentlichung des Berichts reingewaschen von allen Vorwürfen. Damit geht er auf Tour in den Vereinigten Staaten. Er macht ja schon wieder kräftig Wahlkampf. Aber die Demokraten könnten ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen. Die wollen nämlich die Untersuchungen gegen Trump weiter vorantreiben, fühlen sich eher ermutigt und wollen gucken, ob es andere unmoralische oder gar strafbare Verfehlungen des Präsidenten gibt, die man ihm nachweisen kann, etwa in seinem Finanzgebaren, in seinem Firmenimperium, in der Familie oder in dem Geflecht seiner Stiftungen. Also da ist noch kein Ende absehbar. Die Untersuchungen werden ohne Zweifel weitergehen.
Vielen Dank, Stefan Niemann. In Israel hatte es erst Anfang April Wahlen gegeben. Mit der Regierungsbildung wurde Premierminister Netanjahu beauftragt. Bis heute Abend hatte er Zeit, ein Bündnis zu schmieden. Doch das hat nicht geklappt. Staatspräsident Rivlin hätte nun einen anderen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragen können. Um das zu verhindern, beauftragte Netanjahus Likud-Partei die Auflösung des Parlaments. Also wieder Neuwahlen. Und dafür gab es eine Mehrheit. So werden die Israelis dann voraussichtlich im September erneut an die Urnen gerufen. In Stralsund begann heute der bundesweite Ärztekongress für Homöopathie. Es geht um diese kleinen Kügelchen. Sie kennen sie bestimmt, die sogenannten Globuli, ein fester Bestandteil der Homöopathie. Viele halten Homöopathie jedoch für überflüssig. Natürlich kann jeder so viele Zuckerkügelchen zu sich nehmen, wie er will. Und dabei denken, Schaden tut's ja nicht, aber irgendwie hilft's mir doch. Aber den Unterschied zwischen mir hilft's und es wirkt, der ist dennoch enorm. So oder so. Juliane Fliegenschmidt über Homöopathie in einem kurz erklärt.
Zunächst mal, Homöopathie ist nicht mit Naturheilkunde gleichzusetzen. Begründet wurde die Homöopathie vor mehr als 200 Jahren von Samuel Hahnemann. Er glaubte, dass man Ähnliches mit Ähnlichem behandeln kann. Tollkirschen sind sehr giftig und können Fieber auslösen. Sie werden deshalb in der Homöopathie bei Fieber verwendet. Nach diesem Prinzip werden hunderte von Substanzen eingesetzt. Pflanzen, Insekten wie ganze Bienen, aber auch Gift wie Arsen. Niemand nimmt diese aber tatsächlich ein, denn nun kommt das entscheidende Prinzip der Homöopathie, die Verdünnung. Homöopathen nennen es Potenzierung. Fangen wir mit einer sogenannten C1-Potenz an. 1 Milliliter Ausgangsstoff in 100 Milliliter Wasser. Schon die nächste Potenz, C2 genannt, ist eine Verdünnung von 1 zu 10.000. Sehr gebräuchlich ist die sogenannte C12-Potenz. Das heißt, 1 Milliliter des Ausgangsstoffes auf der Wassermenge von Indischem und Pazifischem Ozean zusammen. Moleküle des Ausgangsstoffes sind hier nicht mehr zu finden. Das wird dann zusätzlich auf Zuckerkügelchen aufgesprüht und verdunstet. Fertig sind die sogenannten Globuli. Homöopathen glauben trotzdem, dass sie wirken, weil sie die Verdünnung auf eine spezielle Weise schütteln und damit die Informationen des Ausgangsstoffes an das Wasser übertragen, so sagen sie. Die meisten Wissenschaftler halten die Homöopathie für unwirksam. Eine Auswertung von fast 200 weltweiten Studien kam 2015 zu dem Schluss, es gibt keinen zuverlässigen Nachweis, dass die Homöopathie wirksam ist. Dennoch, 29% der Deutschen sagen, dass ihnen homöopathische Arzneimittel geholfen haben. Wie kann das sein? Vielleicht durch den Placebo-Effekt. Allein die Erwartung, dass ein Mittel hilft, kann positiv wirken. Außerdem nehmen sich die Homöopathen viel Zeit. Das vermittelt dem Patienten ein gutes Gefühl, das bei der Heilung unterstützen kann. In Deutschland ist die Homöopathie sehr verbreitet. Etwa 5.500 Ärzte bieten sie an und mehr als 2/3 der gesetzlichen Krankenkassen übernehmen Kosten für Behandlung und homöopathische Mittel. Ganz anders in anderen Ländern. So zahlt in England der staatliche Gesundheitsdienst seit 2017 nichts mehr davon. Und in den USA sollen Hersteller von homöopathischen Mitteln Belege für die Wirkung liefern oder offenlegen, dass die Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln nicht nachgewiesen ist.
Es war ein Finale in der Europa League, das man auch ganz einfach in Wembley hätte austragen können. Denn der FC Chelsea traf am Abend auf den Stadtrivalen FC Arsenal. Das Spiel fand aber eben nicht in London statt, sondern in Aserbaidschan. In der Hauptstadt Baku, einem sehr umstrittenen Spielort. Denn das führte beispielsweise dazu, dass Arsenal seinen Spielmacher, den Ex-Dortmunder Hendrik Mkhitaryan, aus Sicherheitsgründen zu Hause gelassen hat. Die Gunners verloren dann auch das Stadtduell gegen Chelsea mit 1:4. Thorsten Winkler.
Das Olympiastadion in Baku. Alles fein rausgeputzt zum großen Finale und dem Kampf um diesen Pokal. Nach einer torlosen ersten Hälfte wurde es nach dem Wechsel torreich. Die Führung für Chelsea durch Giroud. Das 1:0 für das Team von Trainer Maurizio Sarri. Und der Tabellendritte der Premier League legte nach. Genau eine Stunde gespielt, Pedro mit dem 2:0. Die Blues eindeutig auf dem Weg, nach 2013 zum zweiten Mal die Europa League zu gewinnen. Denn nach diesem Foulspiel von Maitland-Niles an Giroud gab es Strafstoß für Chelsea. Hazard souverän zum 3:0. Die Partie schon so gut wie entschieden. Doch Arsenal kämpfte und wurde belohnt. Der Anschlusstreffer durch Iwobi. Nochmal ein bisschen Spannung. Doch das Team, das Eintracht Frankfurt im Halbfinale bezwang, war einfach zu stark. Hazard mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 Endstand. Der FC Chelsea am Ende mit einem klaren Erfolg, verdienter Europa-League-Sieger 2019.
Es gibt wohl kaum ein Kunstwerk, das nicht versichert ist. Denn auf dem Markt der Künste geht es um Millionen. Liebhaber und Sammler zahlen auf Auktionen teils Unsummen für Bilder oder Skulpturen. Umso dramatischer ist es, wenn ein Kunstwerk zerstört wird oder wenn es beim Transport zu Rissen oder zu Dellen kommt. Aus dem Werke eines großen Künstlers wird dann ganz schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ob es allerdings auch ein kultureller Totalschaden ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Für den Kunstmarkt ist das Bild jedenfalls kaum noch interessant. Zum Wegwerfen ist es aber dennoch zu schade. Colini Atay.
Kunst oder Ex-Kunst? Schadgut oder Meisterwerk? Stücke, die dem Markt entzogen sind. Hongkong, Paris, Los Angeles, Amsterdam. Oft hat das beständige Reisen ihnen zugesetzt. Helmut Newtons Aufnahme von Margaret Thatcher schmücken ein Riss und einige Dellen. Peter Lindbergs Werk hat eine kleine Abspaltung am Rahmen. Ist diese Kunst zerstört oder sozusagen vom Marktwert befreit?
Diese Frage stellt sich hier in der Tat wirklich, weil es handelt sich hier in unserem Lager um wirtschaftliche Totalschäden. Das heißt, das sind Objekte, wo wir den Versicherungswert in voller Höhe ausbezahlt haben. Eigentlich könnte es weg, aber ein wirtschaftlicher Totalschaden ist für mich nicht unbedingt auch ein kultureller Totalschaden.
Und so leistet sich einer der weltgrößten Kunstversicherer seit 2 Jahren ein teures Lager für zerstörte Kunst. Ein Friedhof der Artefakte ist es nicht unbedingt.
Es ist noch nicht ganz verloren. Wir setzen wirklich darauf, dass Kunst erhalten bleiben kann und durch neue Restaurierungsmöglichkeiten tatsächlich das ein oder andere Kunstwerk wirklich erhalten bleibt.
Die Piazza d'Italia von Giorgio De Chirico wäre wohl 1 Million Euro wert, wenn nicht eine Abrissbirne gegen die Wand geknallt wäre, an der sie hing. Vielleicht wird die Zerstörung ja eines Tages ein Teil der Kunst und eine neue Ausstellung entsteht.
Willkommen zum Wetter. Der Mai eigentlich ja bekannt für viel Sonne. In diesem Jahr klappte das nicht. Es war viel zu kühl. Das wird sich in den nächsten Tagen ändern. Morgen zum Vatertag und zur Himmelfahrt ist erstmal der Süden dran. Am Wochenende dann der Norden. Hier sind die Aussichten.
In der Nacht lässt der Dauerregen im Süden nach. Gegen morgen werden im Norden und Westen die Wolken dichter, Regentropfen folgen. Die Wolken breiten sich am Tag über den Westen, den Nordwesten bis in die Mitte aus. Dazu fällt ab und an Regen oder Nieselregen. Im Süden und Osten freundliches, meist trockenes Wetter. Am Tag steigen die Temperaturen an auf 15 bis 23 Grad. In der Nacht zu Freitag 15 Grad im Nordwesten, 6 Grad im südöstlichen Bergland.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Tagesschau sehen Sie dann gegen 1.50 Uhr. Hier folgt jetzt der Film Größer als im Fernsehen. Und kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.